Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir behandeln in diesen Tagen von der Flüchtlingsdramatik bis zum Gedenken an das Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren viele Themen und Probleme. Und deswegen ist es wohl auch gut, wenn wir gerade in der letzten Eucharistiefeier dieser Tage an die Wurzeln gehen und uns fragen: Warum tun wir dies alles? Dafür haben wir einen Text aus dem Markus-Evangelium, den wir soeben gehört haben. Er ist sehr dicht und komprimiert. Dazu setzt er auch sehr rasch ein und kommt ziemlich überraschend zur Sache. Kein Wunder. Die Menschen fragen: Wer ist denn dieser seltsame Jesus? Die Jünger haben, so berichtet uns Markus im 4. Kapitel, schon untereinander gefragt: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Sie haben seine Macht über Sturm und Wogen erfahren. Im heutigen Evangelium rätseln aber nicht die Jünger untereinander, wer Jesus sei, sondern Jesus selbst stellt die Frage, die eine Antwort verlangt. Jesus will offenbar von sich aus eine Klärung der Frage. Der gehörte Text steht in der Mitte des Markus-Evangeliums und hat immer schon eine große Bedeutung gehabt. Es gibt klar erkennbar 3 Abschnitte und gedankliche Einheiten: die Frage Jesu an die Jünger und das Messiasbekenntnis des Petrus, die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung und der Ruf in die Nachfolge. Jesus ist mit seinen Jüngern abseits der lauten Welt. Er steht an der Grenze zwischen dem heiligen Land und dem Heidengebiet, aber auch vor der Wende seines Weges von Galiläa nach Jerusalem. Die Frage, wer ist Jesus, ist also nicht zufällig. Jesus stellt seine Jünger und will gerade vor dem Weg nach Jerusalem klären, wer er ist und was alles auf ihn zukommt. Jesus selbst ergreift im Unterschied zu der schon erwähnten Rede der Jünger untereinander die Initiative und gibt dadurch der Frage großes Gewicht. Er spricht sehr direkt, überraschend und herausfordernd. Aber zuerst bereitet er die Frage an die Jünger selber vor. Für wen halten mich die Menschen? Die Frage geht also nicht nur an die Jünger. Sie geht alle an. Es ist Jesus nicht gleichgültig, wie man über ihn denkt. Es ist eine öffentliche Frage. Die Jünger, die Bescheid wissen, sollen die Antwort geben. Sie wissen auch, was die Leute, Lukas sagt, die Volksmenge, was die Leute meinen und denken. Die Frage geht jedermann an, aber die Antwort erwartet Jesus von den Jüngern. In der Tat können die Jünger sofort und schnell Auskunft geben. Einige halten Jesus für Johannes den Täufer, denn von ihm haben viele geglaubt, dass er nach der Hinrichtung durch Herodes wieder auferstehe. Elia ist eine mächtige prophetische Gestalt der Geschichte Israels, die man als einen Vorläufer des Messias versteht und die das Anbrechen der Endzeit anzeigt. Es kann aber auch ein anderer Prophet sein. So nennt zum Beispiel das Matthäus-Evangelium an dieser Stelle noch den Propheten Jeremia. Dies alles bestimmt weiterhin die Meinung der Menschen und damit eben auch der Öffentlichkeit. Es sind die überkommenen Erwartungen, Ansichten, eigentlich nichts Neues. Dies hat man alles erwarten können, wenn man fragt. Es liegt im Rahmen der gängigen Antworten, man kennt diese Gestalten, Johannes den Täufer, Elia und sonst einen der Propheten. In diese fast selbstverständlichen, plausiblen Antworten platzt aber nun Jesus mit einer elementaren Veränderung der Blickrichtung und Vertiefung seiner Frage. Ihr aber, nicht die Menschen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Jetzt sollten Sie sich nicht auf andere berufen, nachplappern, was man sagt. Da kann man sich hinter dem Gerede anderer auch verstecken. Jetzt sind Sie selbst an der Reihe. Es kommt auf Ihr Herz, auf Ihr Innerstes und Persönlichstes an. Es ist aufschlussreich, dass Petrus fast selbstverständlich für Sie antwortet. Er hat eben unter den Jüngern ohne Zweifel eine Führungsrolle. Seine Antwort geht nun über das, was die Leute so sagen, weit hinaus. Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Da werden nun diese gängigen Antworten, was die Leute über ihn meinen, jäh durchbrochen. Es wird nicht nur eine gängige Meinung zum Besten gegeben, sondern die Antwort ist schon ein Bekenntnis. Hier braucht es Mut, um sich so zu bekennen. Und dies geht über bloße Information, was die Leute eben meinen, weit hinaus. Die Antwort überschreitet aber auch inhaltlich alles bisher Gesagte. Der Messias ist, was man übersetzen kann, der Gesalbte Gottes. Der Messias ist ein Heilbringer und ein Befreier Israels. Es gibt zwar verschiedene Messias-Vorstellungen zur Zeit Jesu, aber in jedem Fall ist die Rede vom Messias ein hohes Bekenntnis, ja, die Erfüllung der Erwartung Israels. Er ist der messianische König, Man denkt aber unwillkürlich auch in die späte Vernehmung Jesu vor dem Hohen Rat in der Leidensgeschichte, wo der hohe Priester Jesus verhört und fragt: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und die Antwort Jesu lautet: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Zugleich ist diese Bezeichnung Jesu als Messias bei aller hohen Einschätzung Jesu überaus zwiespältig. Denn diese ganz besondere Stellung ist sehr mit dem Streben und dem Ausüben von Macht verbunden, auch wenn man in Israel dies verschieden auslegt. Die Rede vom Messias ist auch gefährlich, weil immer politisch missdeutbar, Jesus überhaupt in diese Kategorie einzuordnen. Der Kontrast zwischen der Volksmeinung und dem Messiasbekenntnis des Petrus bedeutet also bei allem Unterschied noch nicht die letzte Klärung. Und nicht zuletzt darum verbietet Jesus weiter darüber zu reden. Warum? Das geht nun aus der Fortsetzung der Geschichte hervor. Jetzt, in diesem Stadium des Bekenntnisses, verstehen die Jünger noch nicht alles, jedenfalls nicht das Entscheidende. Und jetzt offenbart nämlich zunächst Petrus seine Vorstellung von Messias. Jesus sagt den Jüngern, der Menschensohn, also er selbst, müsse vieles erleiden, werde von den Führern des Volkes regelrecht verworfen, aber auch nach 3 Tagen auferstehen. Über das Kommen der Leiden, den Tod und auch die Auferstehung hat Jesus sehr frei und sehr offen geredet. Es konnte kein Missverständnis geben. Das alles aber reicht Petrus. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Was da Jesus über das Leiden sagt, das ist nicht vereinbar mit der Messias-Hoffnung des Petrus. Aber Jesus redet ähnlich klar, und so muss man den Text wohl wörtlich verstehen, fährt Petrus regelrecht an. Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Mit Satan ist wohl nicht der Teufel selbst gemeint, aber Petrus ist für Jesus, obgleich er sich zu ihm als Messias bekennt, ein teuflischer Widersacher, ein Versucher. Es ist schon ein sehr harter Vorwurf. Die ersten 3 Evangelisten haben uns das alles getreu aufbewahrt. Und im Kern ist der Vorwurf, du hast nicht Gottes Sache im Sinn, sondern die üblichen Absichten der Menschen im Kopf. Dies ist ein richtiger Donnerschlag im Blick auf das Bekenntnis des Petrus. Trotz des hohen Bekenntnisses zu Jesus als Messias, das sich abhebt von der Meinung der Volksmenge, könnte der Kontrast nicht schärfer sein. Was für eine Spannung und Dramatik in dieser äußersten Konfrontation, die, wie gesagt, das Evangelium nicht verschweigt. Was für ein Fall für Petrus. Der erste der Jünger versteht den Herrn im Letzten offensichtlich überhaupt nicht. Man kann also etwas aussprechen, wie zum Beispiel das Messiasbekenntnis zu Jesus, aber doch gründlich missverstehen. An dieser Stelle geht es offenbar um das Ganze. Was für eine Stimmung ergab sich wohl aus diesem tiefen Riss in der Beantwortung der Frage, wer ist Jesus? Jesus weiß, dass er dies alles nicht so einfach stehen lassen darf. Er darf das Volk und die Jünger jetzt nicht einfach in ihre ganze Ungewissheit entlassen. Und deswegen heißt es nun auch, dass Jesus danach die Volksmenge und sein Jünger zu sich rief und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Bekenntnis für sich allein ist also trotz allem noch nicht ausreichend. Man kann sich also mit hohen Worten zu Jesus bekennen, aber vieles bleibt dann doch zweideutig, kann zwiespältig werden und gar zur Unaufrichtigkeit und Heuchelei führen. Jesus warnt immer wieder vor diesem Missbrauch des Wortes und vor allem des Bekenntnisses. Zum Bekenntnis, und das wird nun das Entscheidende, gehört nach Jesus darum die Nachfolge. Hier wirklich buchstäblich gemeint, hinter ihm hergehen, seinen Spuren folgen. Das Bekenntnis allein reicht nicht. Es braucht die Tat des Lebens und wie Jesus uns gleich sagt, bis zur Hingabe des Lebens. Auch wird man an den Früchten sehen, was das Bekenntnis wirklich wert ist. Man muss mit Jesus auch sein Kreuz und mit ihm das Kreuz dieser Welt tragen. Lukas wird dieses Wort Jesu durch einen ganz kleinen, aber wichtigen Zusatz ergänzen, wenn er sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es gelten nicht nur die großen, heroischen Taten der Nachfolge, sondern es zählt die konkrete Treue in den alltäglichen Dingen. Und deswegen formuliert Jesus noch ein praktisches Kriterium als letzte Folgerung des Bekenntnisses zu ihm, gleichsam die Frucht des Ganzen, wenn er sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Die konkrete Hingabe an Gott und die Menschen im Alltag des Lebens ist das Kriterium. Jetzt verstehen wir, warum dieses Jesuswort bei Markus in der Mitte des Evangeliums steht und warum es so etwas wie eine Konzentration und Zusammenfassung des ganzen Evangeliums darstellt. Und dies ist wohl auch der Grund, warum Jesus in der Unterweisung der Jünger immer wieder auf die Verknüpfung der Schönheit seiner Botschaft mit der Nachfolge und auch dem unausweichlichen Weg zur Passion, zum Kreuz und zum Tod in Jerusalem hinweist. Insgesamt gibt es ja nicht zufällig 3 Leidensweissagungen, die freilich auch die Auferstehung einschließen. Dies ist und bleibt die Mitte der Glaubensschule Jesu, in die jeder immer wieder gehen muss. Und dies ist auch der Kern und die Mitte jeder Reform und vielleicht in anderen Worten einer überzeugenden Menschlichkeit. Amen.